Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Woche der Nachlese ist vorbei. 6 Tage nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen sind alle Analysen bis in die kleinsten Verästelungen durchgeführt worden. Wir wissen, dass mehr als 30% der Wahlberechtigten die AfD gewählt haben und 70% nicht. Wir wissen, dass zu den AfD-Wählern mehrheitlich junge Menschen gehören. Wir wissen, den Osten gibt es nicht. Was noch fehlt, ist die Frage nach den Folgen der Wahl. Was machen wir denn jetzt mit diesen Ergebnissen? Also nicht politisch, sondern privat. Was bedeutet es für unser Miteinander, wenn Freunde oder Familienmitglieder oder Kolleginnen extreme Parteien wählen? Das soll heute unser Thema sein mit meinen Gästen. Tom Leistner, Projektleiter bei der Initiative Wir sind der Osten, und mit dem Soziologen Professor Holger Lengfeld von der Universität Leipzig. Herzlich willkommen im Studio.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und natürlich wollen wir uns auch mit Ihnen unterhalten, unseren Hörerinnen und Hörern. Wie bewerten Sie die Wahlergebnisse? Wie offen diskutieren Sie über politische Fragen mit Freunden und Kollegen? Oder haben Sie das Diskutieren längst aufgegeben, weil die Ansichten zu unterschiedlich sind? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schreiben Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema: Landtagswahlen als Weckruf. Wie gehen wir damit um? Tom Leistner, dass sowohl die AfD als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht viel Zustimmung erfahren würde, das war vorausgesagt worden. Aber dass die Zustimmung so hoch ausfallen würde, das hat dann doch viele überrascht. Sie auch?
Mich hat es geschockt, aber nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Entwicklung, wie viele andere auch, ja schon die letzten Jahre gesehen und auch gespürt. In den Umfragen waren die Werte ja schon hoch, dass sie natürlich noch mal ein bisschen knackiger waren, ein bisschen höher waren. Das war leider abzusehen, dass das passieren kann. Das hat mich einfach geschockt, muss ich sagen, ja.
Was daran hat Sie vor allen Dingen geschockt?
Dass die AfD, also ich würde es mal beziehen auf Thüringen jetzt, dass da die AfD tatsächlich auch eine so hohe Mehrheit bekommen hat, dass sie diese, das ist jetzt auch so umgänglich dieses Wort geworden, Sperrminorität bekommen hat. Das bedeutet, dass sie halt auch sehr, sehr entscheidende Entscheidungen blockieren kann, beziehungsweise mitgehen kann. Man kommt an die AfD nicht mehr vorbei. In den politischen Entscheidungen, auch in den Verfassungsentscheidungen, kommt man da nicht mehr vorbei. Das finde ich schon sehr, sehr beängstigend.
Ja. Sie sind vor 34 Jahren in Dresden geboren, sind da auch aufgewachsen. Welche politischen Prägungen haben Sie so mitbekommen aus dem Elternhaus, von den Großeltern, von den Eltern?
Ich würde es diplomatisch ausdrücken als sehr konservatives Haus. Ja, also auch in der Gegend, in der ich groß geworden bin. Ich bin im Süden am Stadtrand von Dresden groß geworden. Da gab es sehr viel Leerstand, sehr, sehr viele perspektivlose Jugendliche, sage ich mal. Genau das, was meine Eltern auch schon zu DDR-Zeiten erfahren haben. Also das hat sich da tatsächlich gespiegelt. Wir waren eine sehr rechte Gegend, muss man sagen. Mhm. Also sehr viele NPD-Anhänger waren damals vor Ort, alles voller Sticker auch gewesen. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer an meiner Schule haben ganz offen darüber gesprochen, dass NPD ja auch die Arbeitsplätze schafft und ähnliche Narrative, wie meine Eltern das auch gemacht haben. Die Rechten bringen Arbeit, die Rechten bringen Sicherheit, all solche Sachen. Ich habe das gar nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Ich habe es eher als Bedrohung immer wahrgenommen, weil meine Erfahrung mit Rechten und dieses rechte Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, eher mir Angst gemacht hat, ja.
Wo ordnen Sie sich politisch ein?
Ich würde mich sehr überparteilich einordnen. Ich bin großer Demokratiefreund schon immer gewesen. Ich würde mich gar nicht so sehr in ein linkes, auf gar keinen Fall in ein rechtes Spektrum setzen. Ich bin aber vielleicht auch nicht die klassische Mitte. Ich mag die Zusammenarbeit sehr zwischen den Parteien drüber hinaus, zwischen den Meinungen drüber hinaus. Ich konnte da immer sehr viel abgewinnen mit Freunden und Familie, dass ja auch nicht alles falsch ist, was dort an Ängsten formuliert wird oder an Befürchtungen oder auch an Hoffnungen. Und ich würde mich da eher einordnen als jemand, der gerne zuhört und politisch der Demokratie auf jeden Fall verfallen ist, muss ich wirklich sagen. Ich helfe gerne sehr gerne Menschen und ich möchte auch gern diese Gesellschaft gestalten.
Ja. Wie ist das denn, wenn Sie sich mit Ihren Eltern dann über Politik unterhalten? In welcher Atmosphäre findet das statt? Geht's da hoch her?
Da geht's hoch her. Auf jeden Fall, ja. Also man versucht dieses Thema lange zurückzuhalten bei Familienfeiern und immer im Moment, wenn man sich begegnet, es wird tatsächlich vermieden, aber es kommt ab und zu auf, gerade wenn vielleicht das ein oder andere Glas Sekt getrunken worden ist. Und da geht's hoch her. Und da sind die Meinungen auch sehr, sehr stark konträr zueinander. Da wird auch wenig zugehört. Aber man kann immer mal Dinge finden, die man gemeinsam hat. Und da regelt sich manchmal das Gespräch so ein bisschen oder pickelt sich so ein bisschen ein, dass man ja schon Überschneidungen findet. Aber es kommt immer darauf an, so kurz vor Wahlen sind solche Gespräche ein bisschen heikler. Da konzentriert man sich auf sehr, sehr schwere Themen, ja.
Ja, und manchmal ist eben die Grenze erreicht und gehen Sie dann und schlagen die Tür oder sagen Sie, nee, mir ist der Konsens wichtiger, ich versuche irgendwie in Frieden die Haustür zuzumachen.
Ich schlage die Tür zu, aber ich komme dann wieder rein. Also ich brauche dann den Moment, wo ich mal Luft hole und auch zeige, dass ich jetzt den Raum verlasse, aber ich komme wieder rein. Mir ist das Gespräch mit meinen Eltern, mit meiner Familie insgesamt und auch den Freunden sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch wahrnehmen, was sie da sagen. Und ich kenne sie ja mein Leben lang. Und ich weiß, dass das gute Menschen sind. Und ich weiß, dass sie auch gerne anderen Menschen helfen. Warum dann auch so viel Ausgrenzung und ja auch teilweise Menschenfeindlichkeit, das muss man leider dazu sagen, dabei rumkommt, das verstehe ich nicht. Aber ich kann meine Eltern auch einfangen. Das muss man auch sagen, wenn ich ein bisschen darstelle, wie ich die Dinge sehe mit meinen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe und auch Erfahrungen, die meine Eltern gemacht haben, die sie ein bisschen vergessen haben, dann kommt das schon wieder. Wichtig ist wirklich, in das Gespräch zu gehen und da auch nicht aufzugeben. So anstrengend das ist, viele Hörerinnen und Hörer wissen bestimmt, was ich meine, aber dranbleiben, das lohnt sich, meiner Meinung nach.
Herr Lenkfeld, Sie bleiben auch immer dran. Sie sind ständig im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Diese Wahlbeteiligung, die war ja wirklich immens, auch wenn das Ergebnis jetzt vielen nicht gefällt. Was sagt diese hohe Zustimmung für die AfD und für die BSW über unsere Gesellschaft aus?
Also grundsätzlich ist eine hohe Wahlbeteiligung immer ein Zeichen für eine tatsächlich lebendige Demokratie, auch wenn manche das angesichts des Wahlergebnisses jetzt anders interpretieren würden. Weil es bedeutet, dass auch Menschen, die mit dem bestehenden politischen System unzufrieden sind, die Regeln des Systems trotzdem nutzen, um ihre Stimme zu Wort zu melden. Ich habe schon seit Jahren immer wieder gesagt, dass ein politisches System, in dem eine signifikant große Gruppe sich gar nicht erst artikuliert, aber relativ extreme Haltungen hat, viel gefährlicher ist als die Situation, die wir jetzt haben. Weil angesichts der jetzigen Situation sieht man, in Ostdeutschland, in den beiden Bundesländern, haben wir ungefähr so ein knappes Drittel der Menschen, die mit der jetzigen Situation, möglicherweise auch mit den politischen Eliten oder Teilen der Funktionsweise der Demokratie unzufrieden sind. Das zeigt uns, oder zumindest einigen, da gibt's Handlungsbedarf. Ja? Und wenn die nicht wählen, gibt's den erstmal nicht. So. Deshalb kann man das auch gewissermaßen als Chance begreifen, darüber nachzudenken, wie man diese Leute wieder in das etablierte politische System zurückbekommt. Das ist eine große Frage, das ist die 1-Million-Dollar-Frage, die kann heute momentan noch keiner beantworten.
Was passiert denn mit einer Gesellschaft, wenn sich Menschen von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen?
Also ich würde das erstmal nicht als ein dramatisches Signal interpretieren. Das Erste, was man aus wissenschaftlicher Perspektive dazu sagen will, ist, das steht in einer jetzt seit Ende der 70er Jahre für Westdeutschland, auch dann für den Osten anhaltenden Tradition der Individualisierung. Also unsere Bedürfnisse werden spezieller und wir neigen dazu, Gruppen zu bilden, je nach unseren Bedürfnissen und Interessen. Und entsprechend sieht mittlerweile auch das Parteiensystem aus. Also nicht mehr 3 Parteien, wie im ganz alten Westen und später 4 Parteien. Jetzt haben wir 6, 7, 8, manchmal kommen noch freie Wähler dazu. Ja, das macht nur die politischen Optionen halt schwieriger. Also wenn man Mehrheiten finden will, muss man Kompromisse eingehen. Und damit tun sich die etablierten Parteien, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Man war sehr gewohnt, außerhalb von Wahlen dem klassischen Muster zu folgen. Die Regierung beschließt und die Opposition ist halt immer mal dagegen. Eigentlich so aus Prinzip, weil man ist halt Opposition. Was soll man so groß machen, wenn man die Regierung für eine Entscheidung lobt? Glaubt man, die eigenen Wähler finden das nicht gut. Aus dem Muster, denke ich, sollte man rauskommen, weil man braucht jetzt Optionen zwischen Parteien, die es nicht gewohnt sind, miteinander zusammenzuarbeiten. Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Und Ostdeutschland ist jetzt hier mal tatsächlich Avantgarde in Deutschland, weil hier haben wir die Situation als erstes und als drängendstes.
Was wissen Sie über das Verhältnis zwischen diesen Parteien oder auch über das Verhältnis von AfD-Wählern zu Nicht-AfD-Wählern?
Dazu kann ich recht wenig sagen. Also was wir aus der Forschung wissen, und da haben wir jetzt auch im Rahmen des neu gegründeten Instituts gesellschaftlicher Zusammenhalt umfangreiche Untersuchungen angestellt. Es gibt keine soziale Gruppe in Deutschland, die so stark gehasst wird wie AfD-Wähler. Ja, unser Thema ist ja, wie geht man mit Menschen um, die politisch ganz anderer Meinung sind. Wir haben in Umfragen haben wir die Menschen gefragt, wie sympathisch oder unsympathisch sind ihnen die folgenden Gruppen. Und da gibt es Arme und Reiche und da gibt es Gering- und Hochgebildete. Und da gibt es Menschen aus dem Osten und Westen und immer so weiter. Und also AfD-Wähler schneiden da sehr schlecht ab. Das ist ein Signal, aber auch in der Hinsicht, dass es uns zeigt, dass wir hier tatsächlich möglicherweise ein Problem der Integration innerhalb der Gesellschaft haben. Weil wenn größere Gruppen oder eine große Gruppe aus Sicht der Mehrheit der Bevölkerung gewissermaßen sozial geächtet sein sollte, schwindet der gesellschaftliche Zusammenhalt. Ja, genauso gut kann man sagen, die Tatsache, dass es diese große Gruppe gibt, ist ebenfalls ein Zeichen für einen möglicherweise schwindenden gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil die Partei, die gewählt wird, politische Ansichten vertritt, die dazu selber führen, dass wiederum andere Gruppen ausgeschlossen werden. Also wir sind in einer Situation, wo sich die Frage stellt, wer soll eigentlich zur Gesellschaft dazugehören und wer nicht.
Darüber reden wir heute. Landtagswahlen als Weckruf. Wie gehen wir damit um? Wie können wir über politische Meinungsverschiedenheiten hinweg miteinander in Kontakt bleiben? Und welche Brücken sollten wir dafür bauen? Reicht es, dem anderen zuzuhören oder muss es mehr sein? Welchen Weg wählen Sie? Herr Leisner, in so gut wie jeder Talkrunde wird betont, dass es den Osten nicht gibt. Aber Ihre Initiative heißt, wir sind der Osten. Was gehört denn dazu, wenn man der Osten ist?
Geschichten gehören dazu. Ganz, ganz wichtig sind Perspektiven aus Ostdeutschland. Ich gehe mal kurz zurück, warum ist denn diese Initiative überhaupt gegründet worden? Und das ist einfach eine veränderte politische Landschaft, die wir sehen konnten, vor allem auch in Ostdeutschland. Man hat mit dem Ostdeutschen ganz oft den rechten Wähler auch identifiziert, den rechtsextremen Wähler. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich in einer wehrhaften Demokratie. Auch wenn wir uns die Medienlandschaft anschauen, haben wir da auch sehr viele Führungspositionen, zum Beispiel Spitzenpositionen von Westdeutschen besetzt oder ja, wo Westdeutsche sitzen. Und dabei geht auch die ostdeutsche Perspektive etwas verloren. Wir sind der Osten. Wir wollen eine Plattform bilden, wir wollen Geschichten erzählen oder wir wollen, dass die Leute Geschichten bei uns erzählen auf unserer Plattform oder diese Plattform nutzen, um auch zu zeigen, dass sie die Zukunft gestalten wollen, dass sie Macherinnen und Macher sind.
Mhm. Wann haben Sie die gegründet, diese Initiative?
2019 von Melanie Stein gegründet. Ich bin noch gar nicht so lange dabei, aber immer sehr, sehr verfolgt. Und das Thema Ostdeutschland ist für mich ja schon von Geburt an eigentlich ein Thema, in dem ich mich engagiere. Deswegen bin ich umso begeisterter, jetzt auch dabei zu sein. Ich bin, seit ich 13 bin, im Osten engagiert und finde es vor allem wichtig, solche Plattformen zu haben, weil sie mir selbst auch gefehlt haben. Mhm. Und wir haben auch Projekte, die immer wieder diese Plattform erweitern. Momentan heißt unser Projekt Wir sind aktiv. Da kann man auch bei uns auf der Webseite sehen, bei Wir sind der Osten oder wirsindaktiv.org, eine interaktive Landkarte für Vereine. Da kann man sich eintragen und da können dann Interessierte am Engagement auf dieser Landkarte schauen, was kann ich eigentlich machen. Da kann man auch ein bisschen vorfiltern und so wollen wir auch Engagierte oder Interessierte am Engagement und Engagierte zusammenbringen. Das ist ganz, ganz wichtig und für uns ein Fundament für eine demokratische und wehrhafte Gesellschaft auch.
Ja. Was für Vereine sind das so? Also wer hat sich da schon gemeldet?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben Vereine wie Omas gegen Rechts oder verschiedene Demonstrationsbündnisse, aber auch die Junge Lausitz haben wir mit dabei. Also es ist relativ bunt, was auch das politische Spektrum angeht. Ne? Also wir wollen ja vor allem auf dieser Seite alle mit ins Boot holen, die demokratisch gestalten wollen, die diese Zukunft in Ostdeutschland gestalten wollen und da auch überparteilich auch sein und auch darauf achten natürlich, dass die Menschen sich da wiederfinden und eben nicht nur Linke oder die Mitte irgendwie was findet. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Also wir handeln immer demokratisch und Demokratiefeinde, die wollen wir natürlich nicht dabei haben und auch nicht Engagierte oder interessierte Engagierte dahin spüren, das ist ganz klar. Was wir aber wollen, ist, dass die Menschen Demokratie weiterdenken als es vielleicht auch manchmal in den Medien oder politisch so vorgegeben wird.
Ja. Kommen wir nochmal zu Ihrer Familie. Viele Ostdeutsche fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse und vermissen, dass ihr Lebenswerk geschätzt wird. Ist das bei Ihren Eltern auch so?
Ich denke schon. Meine Eltern würden jetzt nicht zu den klassischen Wendeverlierern gehören, aber auch nicht zu den Wendegewinnern. Meine Mutter hat ihren Job verloren nach der Wende. Sie ist dann aber Einzelhandelskauffrau geworden. Mein Vater ist Maurer sein Leben lang. Er hat was geschafft. Er hat nicht nur beruflich was geschaffen, und Beruf ist eine starke Identität, die man nicht vergessen sollte. Die ist aber nicht wirklich gewürdigt. Meine Eltern sind beide keine großen Verdiener. Sie sind Geringverdiener mit einem großen Arbeitspensum. Und das können meine Eltern nicht verstehen. Vor allem auch, wenn sie sehen, dass es in den Bundesländern in Westdeutschland für denselben Job und dieselbe Arbeitsleistung mehr Geld gibt. Mhm. Aber was sie auch schätzen im Osten ist, sie haben hier Familie gegründet, sie haben hier geheiratet, sie haben hier Freunde gefunden. Sie haben für sich ja auch ihre Erfolgsgeschichten, die sie ja auch nicht vergessen wissen wollen. Und sie erzählen sie uns, aber sie würden, glaube ich, auch gerne nach außen zeigen, dass der Osten eben nicht nur Verlust ist und nicht nur schlimme Zeiten, sondern dass im Osten auch ganz viel passiert ist und dass die Menschen hier auch sehr engagiert sind und verändern wollen.
Es ist ja, Herr Lenkfeld, nicht nur der Osten, also bei den Landtagswahlen, aber auch bei der EU-Wahl waren es ja vermehrt jüngere Menschen, die extrem wählen, die extreme Parteien wählen. Worauf ist das zurückzuführen?
Also der Trend zu extremen Parteien in der Tat ist in ganz vielen EU-Ländern, auch bei nationalen Wahlen, der Fall. Und eines, zumindest was das rechte Spektrum angeht, dominantes Thema ist immer der Umgang mit Migration. Fast immer. Es gibt ein paar Sonderfälle, aber im Kern ist es das. Weil das ist etwas, was Europäerinnen und Europäer befasst. Mir ist selber nicht ganz klar, warum Jüngere jetzt besonders stark daran interessiert sind, muss ich offen sagen. Typischerweise ist das Wählerpotenzial von rechtsradikalen Parteien eher bei Älteren verortet, und zwar Menschen, die noch Gesellschaften kennen, die ethnisch sehr homogen waren, also wo sehr wenig Menschen aus anderen Ländern schon in zweiter oder dritter Generation leben. Und üblicherweise weiß man aus der Forschung, je mehr Erfahrung man mit sozusagen dem Settling, also dem Ansiedeln und dem Integrieren von Menschen anderer ethnischer und nationaler Herkunft hat, desto liberaler sind die Angestammten. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es hier in der Tat um so eine Mischung gibt aus einer Unzufriedenheit mit dem etablierten Parteiensystem, dass es aus Sicht dieser Menschen, auch der Jüngeren, das Problem einer kontrollierten Migrationspolitik nicht gelingt zu bearbeiten. Und ich glaube, dass es auch in diesem Zusammenhang wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass viele Menschen, die extremen und zumindest rechtsextremen Parteien wählen, stark populistisch eingestellt sind. Also populistisch ist ein Muster, nachdem wir uns vorstellen, dass eine Gesellschaft in oben und unten gegliedert ist. Und das unten ist sozusagen 98% der Bevölkerung, das ist das Volk. Ja, und das Volk hat einen guten Willen, es ist homogen, es weiß, was es will, aber es darf nicht mitreden. Es sind die Eliten, die die Politik machen, es sind die Eliten, die in den Wirtschaftsunternehmen bestimmen, wo es lang geht, auch in der Politik. Und die Eliten machen, was sie wollen, zu ihrem Nutzen. Und aus Sicht des Populismus muss man deshalb mehr direkte Demokratie haben. Das kommt erstmal ein bisschen überraschend, aber es heißt, wir wollen direkt entscheiden, ja, nicht die politischen Eliten. Und ich denke, das ist ein Trend auch in Europa. Und wer so eingestellt ist, wählt dann auch Parteien, die selber die Position eines Populismus einnehmen und die sagen, nee, also die Etablierten, das kann man vergessen. Ja, wir schaffen es, die Grenzen zu schließen. Wir schaffen Ausländerkriminalität ab. Und es scheint ein großes Bedürfnis daran zu geben, das zu glauben und deshalb diese Parteien zu wählen, auch für Jüngere.
Ja, also dass man den extremen Parteien die Lösung der Probleme zutraut, ist ja schon interessant, denn da sitzen ja auch Eliten. Da sitzen auch Geschichtslehrer, da sitzen auch Akademiker.
Ich glaube, dass also man muss unterscheiden zwischen Menschen, die bestimmte qualifizierte Berufe ausüben, und solchen, von denen man ausgeht, dass sie sozusagen in einem System der Macht sozialisiert worden sind, also schon sehr lange in Positionen sind oder auf Positionen hinarbeiten, auf denen Entscheidungen getroffen sind. Und in der Tat gelingt es den extremen Parteien, übrigens auch von links, das Bild aufrechtzuerhalten, wir sind da ganz anders. Also wir verfolgen diese Interessen nicht, wir gehören nicht dazu, sondern wir sind Teil des Volkes. Das ist widersprüchlich, fällt aber kaum jemandem auf. Mhm. In der Tat. Und funktioniert auch, wie wir auch an den ostdeutschen Landtagswahlen jetzt sehen und wahrscheinlich auch bei der bevorstehenden in Brandenburg.
Es ist ein häufiger Vorwurf, nicht nur von Ost nach West, sondern allgemein, ihr hört uns nicht zu. Stimmt dieser Eindruck? Hören wir einander zu wenig zu?
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, weil, also aus zwei Gründen. Das eine ist das Wir. Wer ist hier eigentlich wir? Es gibt in den Sozialwissenschaften, gab es mal eine kurze Debatte darüber, was eigentlich eine ostdeutsche Identität ist, weil die gibt es noch gar nicht lange. Mhm. Und es gab Thesen, die gesagt haben, die wurde von Westdeutschen gemacht. Also indem man sozusagen von anderen als fremd deklariert wird, also Menschen, die in Jena oder in Zeitz oder in Rostock leben, pauschal das Ostdeutsche, die sich vorher verstanden haben, erst als DDR-Bürger und dann aus Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Thüringen oder so, auf einmal quasi komplett als eine Gruppe wahrgenommen werden mit homogenen Merkmalen. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass in Ostdeutschland es eine Regionalidentität gibt, die es so wahrscheinlich nur noch im Baskenland gibt, etwa, ja. Also wenn man Ostdeutsche fragt, als was siehst du dich als erstes, finden wir eine sehr große Gruppe, die sagen als Ostdeutsche und dann als Deutsche. In Westdeutschland sagt fast keiner, er sieht sich als Westdeutscher. Ja? Und ich denke, dass in den letzten mindestens 20 Jahren, die ersten 10 Jahre nach der Vereinigung waren sicherlich schwierig, aber viel auch an Dialog über die Lage in den Landesteilen geführt wird und geführt wurde, dass ich denn den rationalen Gehalt dieses Vorwurfs nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Denn die Probleme, die vor Ort sind, sind immer sehr konkrete Probleme. Mhm. Und konkrete Probleme geht man konkret an. Ja? Da hilft es jetzt nicht, einfach nur zuzuhören. Und ich glaube, auch mittlerweile wollen viele Leute gar nicht mehr, dass man ihnen zuhört, sondern sie wollen, dass Probleme gelöst werden. Das ist meine Wahrnehmung momentan dieser Situation.
Herr Leistner, Sie nicken.
Bei vielen Punkten schon. Ich würde aber trotzdem noch mal sagen, gerade auch auf Bezug von jungen Menschen, gibt es schon noch Identitätsprobleme. Das ist auch die Erfahrung, die ich bei Wir sind der Osten gemacht habe, auch so in den letzten Jahren in meiner Arbeit, im Studium, aber auch als in der Schule, dass wir bei jungen Menschen eben diese Identitätssuche haben. Und wenn ich an meine Eltern denke, suchen sie auch noch danach. Es ist schwierig für Menschen, die auch Erfolgsgeschichten erzählen, sich als Ostdeutsch zu outen. Das ist eine Herausforderung für einige Menschen. Deswegen haben wir auch so eine Plattform gegründet, um eben dieses Outing irgendwie zu begleiten, zu vereinfachen oder überhaupt die Möglichkeit dazu zu geben. Ich gebe auf jeden Fall recht, dass viel diskutiert wird. Es wird viel miteinander gesprochen. Die Frage ist halt nur, wie lösungsorientiert sind diese Gespräche? Und man kann sich nicht nur auf die Politik da setzen, ganz klar. Man kann vor allem auch sagen, die Zivilgesellschaft sollte miteinander reden. Und das tut sie. Wir haben im Osten bloß einige Defizite, was Zivilgesellschaft angeht. Es sind nicht so viele Engagierte in Ostdeutschland. Es gibt nicht so viele Vereine oder Vereinsmitglieder in Ostdeutschland, wo dann auch Diskussion stattfindet. Aber genau, ob das nun der Sportverein ist oder ob das der Debattierclub ist, so, das sind unglaublich wichtige Orte der Demokratie, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man lösungsorientiert auch sein kann, wo dann auch vielleicht auch diese konkreteren oder diese Wandlung zu diesen konkreteren Forderungen kommen. Und da fehlt mir ein bisschen, also das ist meine persönliche Meinung, das Zuhören von Politik. Weil die Übergangsstelle sozusagen, die Vereine und die Engagierten, die Organisationen, die wir auch jetzt in unserem Projekt getroffen haben, die können das auch gar nicht so richtig leisten alles. Da fehlt es auch ein bisschen an Unterstützung der Politik, ob das nun finanziell ist oder auch die Aufmerksamkeit, was ja ganz, ganz wichtig ist. Und die Politik setzt sich nicht genau dahin, außerhalb der Wahlkämpfe. Also wir sehen ja die ganzen Bilder, wenn dann die PolitikerInnen zu den Vereinen gehen und sie besuchen so kurz vor den Wahlen. Aber mir fehlt diese Diskussion und dieser Austausch außerhalb der Wahl. Mhm. Solche Formate gab es früher.
Ja. Herr Lengfeld.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Zuhören, also Sie haben ja damit begonnen, wirklich immer so zu dem positiven Ergebnis führt. Also Zuhören heißt ja erstmal, jemand sagt etwas und der andere empfängt es. Aber der Sender hat eine Absicht. Der will nicht nur, dass jemand ihm zuhört, sondern der will, dass der Sender dann was anderes macht, als er bisher gemacht hat. Also der Empfänger was anderes macht, als er bisher gemacht hat. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Über die geringeren Löhne in Ostdeutschland. Man weiß aus der Forschung, dass die Löhne letztlich eine Variable der Produktivität sind. Also wie viel kann an einem Standort an Gütern und Dienstleistungen produziert werden? Das Gebiet, über das wir heute reden, also Ostdeutschland, ist im Vergleich zu großen Teilen Westdeutschlands, Bayern schließe ich mal aus, historisch immer schon strukturschwächer gewesen. Also die Produktivität war auch schon vor 1933 nicht vergleichbar. Ja? Das heißt, ein Vergleich beispielsweise von Teilen von Thüringen oder Sachsen mit dem Ballungszentrum Rhein-Main oder dem Neckarraum würde immer dazu führen, dass man sagt, aufgrund der im Vergleich dazu fehlenden Industrie und qualifizierten Dienstleistungen, die mit der Industrie zusammenhängen, können nicht die gleichen Löhne produziert werden. Ich weiß nicht, ob die Leute das hören wollen. Zweites Beispiel, Herr Leisner hat es angesprochen, Führungskräfte aus dem Westen in Ostdeutschland. Die kamen en gros Anfang der 90er Jahre bis 95, 97 als Ersatz der ehemaligen Eliten in den DDR-Betrieben, also die dann noch weitergeführt wurden, und in den politischen Institutionen. Warum? Weil man die Leute brauchte, die die Skills hatten, das deutsche Verwaltungssystem beispielsweise zu kennen, in den Gerichten oder bei dem Militär. Mhm. Ja, das war einfach wichtig. Die Leute, die damals kamen, waren überdurchschnittlich jung, also 30 plus und wären in Westdeutschland erst viel später mit solchen Karriereaufstiegen, die sie durch den Wechsel erlangt haben, überhaupt konfrontiert gewesen. Wenn man davon ausgeht, und das weiß man mittlerweile, dass die Menschen in Ostdeutschland weitgehend geblieben sind, dann blockieren die bis zu 30 Jahre diese Führungspositionen. Mhm. Verstehen Sie, wenn man jemandem zuhört und dann sagt man dem das, dann hat er eine Erklärung und ich hoffe immer auf die Rationalität der Menschen, die das dann anerkennen. Aber so richtig glücklich macht das nicht, wenn man will, jetzt muss was geändert werden. Die Probleme sind doch bekannt, nun macht endlich. Das ist das Ambivalente mit dem Zuhören. Mhm. Ich glaube tatsächlich, da hilft nur das rationale Argument. Also das geht in der Regel ja über die Medien, indem man darüber aufklärt, auch aus der Wissenschaft. Und es hilft der persönliche Kontakt in der Zivilgesellschaft, wie Herr Leisner das beschrieben hat.
Nico Flohr aus Magdeburg hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Flohr.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüße Sie. Wie lösen Sie das Problem der Wahlergebnisse? Wie offen diskutieren Sie über politische Fragen mit Ihren Freundinnen, mit Ihren Kollegen im Verein?
Ja, also die Frage war ja so ein Stück, wie geht man damit um auch, mit Menschen, von denen man es vielleicht weiß. Also ich kenne auch Situationen aus der Arbeit, wo man weiß, okay, derjenige, der hat vielleicht eine andere Position und lädt man den dann ein oder nicht? Wie geht man damit um? Also ich bin erstmal grundsätzlich der Meinung, dass man alle Leute anhören sollte und auch versuchen sollte zu verstehen, weil tendenziell wird die Welt ja nur zusammen gestaltet werden können und nicht gegeneinander. Also das ist erstmal so der erste Ansatz, wo ich sagen würde, also auf jeden Fall hören. Und ich finde, es ist immer auch eine Chance, so die eigene Meinung, das eigene Vorurteil, die eigenen Bilder, die man ja selber auch mit sich rumträgt, ob die jetzt links, rechts, wie auch immer gestaltet sind, auch zu hinterfragen. Eine Gegenmeinung bildet ja immer die Möglichkeit, ja, sich selbst mal zu schauen, woher kommt das eigentlich, wie ist das bei mir begründet, wie angelegt. Also ich sehe es definitiv als eine Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und mit den anderen halt in den Kontakt zu treten.
Das setzt natürlich voraus, Herr Flohr, dass man wirklich selbstkritisch sein kann. Das ist ja schon ein großer Schritt. Haben Sie das im Laufe der Jahre gelernt oder war das bei Ihnen schon immer so angelegt, dass Sie gesagt haben, auch ich höre auch mal gerne die andere Seite an, bevor ich mit meiner Meinung daherkomme?
Ja, ich glaube, die Erkenntnis, dass es keine per se Wahrheit gibt und auch, dass Dinge im Prinzip im Leben Einstellung und Haltung sind, die erworben werden, die übernommen werden, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, wo man sagt, das ist nicht die Wahrheit, sondern das ist der Biografie und der Sozialisation geschuldet. Und wenn ich in einem anderen Haushalt groß geworden wäre, dann wäre ich vielleicht ein anderer Wähler, dann würde ich andere Parteien wählen und vielleicht andere Meinungen vertreten. Also ich glaube, wichtig ist so ein bisschen die Demut vor der Biografie und Sozialisation auch jeglicher Menschen, ne? Unabhängig jetzt ob rechts oder links.
Also Ihrer Ansicht nach gibt es kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander.
Also auf jeden Fall. Ich denke, gegeneinander kann es nicht gehen, das ist ganz klar.
Herr Lenkfeld, wenn wir zu viel gegeneinander haben, kommt dann diese berühmte Spaltung unserer Gesellschaft, die ja immer wieder zitiert oder vielleicht auch ein bisschen zu oft zitiert wird und eventuell sogar herbeigeredet wird?
Also das muss nicht zwingend der Fall sein. Warum? Also eine Spaltung hat man dann, Sie können das Bild aufgreifen, ein Spalt, ja, in der Erde oder so. Wenn Sie in zwei große Gruppen haben, die extreme Positionen gegeneinander vertreten. Und diese Gruppen, das weiß man aus der Forschung, müssen sich nur in mehr als nur einem Kriterium einig sein. Also es reicht nicht, dass man eine bestimmte Meinung hat. Häufig geht es auch noch in anderen Fällen, die sind sich ökonomisch ähnlich, haben ähnliche Berufe, ähnliche Einkommen, ähnlichen Bildungsstand und so weiter. Wir beforschen das tatsächlich und stellen fest, also die deutsche Gesellschaft ist im Hinblick auf das Ausmaß ihres Zusammenhalts nicht stark gespalten. Mhm. Das überrascht viele, ist aber so. Mittlerweile, glaube ich, kann man das deutlich sagen. Das kann aber im Alltag natürlich völlig anders aussehen. Also über welche Themen kann man miteinander reden und über welche Themen kann man nicht miteinander reden. Und je emotionalisierter ein Thema, also je mehr Emotionen und auch Moral in dem Thema ist, desto schwerer fällt es Menschen, sich darüber auszutauschen, weil man wechselseitig der Meinung ist, das ist doch eigentlich absurd, was der andere denkt.
Da wüsste ich gerne sofort von Ihnen, Herr Flohr, wie ist das bei Ihnen? Gibt es Themen, also sind Sie bei allen Themen offen und gesprächsbereit oder gibt es Themen, wo Sie sagen, nee, da habe ich meine Grenze, das geht nicht? Also da.
Naja, also es gibt ja immer zwei Sachen. Also das eine ist ja, lasse ich mich verbiegen in meiner Meinung. Das andere ist, führe ich ein offenes Gespräch. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wie die Fahne im Wind damit schwingen soll, sondern zu. Ich finde aber einen Punkt, den Sie gerade erwähnt hatten, vorher noch interessant. Dieses Thema Rationalität versus Emotionalität. Mir fällt es also tatsächlich sehr häufig auf, dass sich Menschen, die sich sehr stark für rational halten und für intellektuell rational abgeklärt, insbesondere bei diesen Themen quasi wahnsinnig emotional werden, wenn es darum geht. Ja, also im Prinzip, also da ist auch wieder dieses Thema Selbstreflexion gefragt, im Sinne von, gucke doch einfach erstmal dahinter, höre zu, schaffst du das überhaupt? Kannst du dem zuhören? Aber wie gesagt, also was Sie fragen, ich denke, nein, man sollte schon eine klare Haltung, also eine sehr, also ich bin tendenziell eher, ich würde mich jetzt weder rechts, links, sondern eher als humanistisch betrachten. Ja. Man sollte schon eine sehr klare Haltung beziehen, auf jeden Fall. Aber das Zuhören, ja, und das Verstehen wollen, das ist unabdingbar, ne? Weil ansonsten fühle ich mich natürlich ausgegrenzt. Ja, das ist ja eher ein Gefühl, das ausgegrenzt sein als eine Realität. Und von daher ist es ganz wichtig, dann dort mitzunehmen.
Landtagswahlen als Weckruf, wie gehen wir damit um? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir freuen uns über Ihre Beiträge sowie den von Nico Flohr aus Magdeburg unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder auch über Ihre Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Dankeschön, Herr Flohr. Kontakt abbrechen, Mauern errichten, Gespräche einstellen, brenzlige Themen vermeiden. Was können wir tun, wenn unsere Verwandten und Freunde so ganz andere Meinungen haben als wir? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Tom Leisner von der Initiative Wir sind der Osten und mit dem Soziologen Holger Lengfeld und mit Gottlieb Lind, der uns aus dem Auto anruft. Guten Morgen, Herr Lind.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie. Wie lösen Sie das mit den anderen Meinungen?
Prinzipiell bin ich erstmal der Meinung, dass man mit jedem reden sollte. Und zwar auch im Sinne einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Und man sollte jeden erstmal da annehmen, wo er gerade ist. Aber dabei ist es wichtig, eben nicht nur zu sagen, dass die AfD böse und antidemokratisch ist, sondern wirklich auch inhaltlich auf einzelne Positionen einzugehen. Zum Beispiel, dass die AfD eben eine frauenfeindliche Position vertritt und Frauen eigentlich gerne am liebsten am Herd sehen möchte. Oder zum Beispiel darauf eingehen, dass die AfD in vielen Positionen inhaltlich eigentlich unsozial ist. Oder dass sie auch für Subventionsabbau steht. Das sind Inhalte, über die man mit AfD-Anhängern auch sprechen kann.
Herr Leisner, diese Fakten und Zahlen, die Gottlieb Lind da gerade einfordert, auch als Gesprächsthema, sind die den Menschen, denen Sie begegnen, eigentlich immer präsent? Wissen diese Menschen, was sie wählen?
Leider oft nicht. Tatsächlich habe ich schon mit vielen Menschen gesprochen, die auch offen mit mir darüber gesprochen haben, die AfD zu unterstützen. Und auch zu wählen, aber wenn ich dann nachgehakt habe zu bestimmten Themen, sei es Rente, sei es Demokratieförderung, da war oft ein gewisses Wissen gar nicht da. Da fehlte offensichtlich auch der Austausch, nicht unbedingt der Wille zum Austausch, immerhin haben sie ja mit mir darüber gesprochen, also die Leute sind schon interessiert, wo ich mir dann immer die Frage stelle, wie kommt es denn dazu, dass man sich eben nicht weiter mit den Inhalten auseinandersetzt? Ich sehe das ähnlich, dass bei der AfD es viele Punkte gibt, die ich als sehr, sehr kritisch sehe. Gerade aus der Perspektive des Engagements und der Demokratieförderung, die AfD, und das ist ja auch eine der Positionen von Höcke in Thüringen und seiner AfD, da wirklich die Gelder auch einzustampfen. Na, ich sehe das Engagement, die Organisation und Vereine als ein Fundament unserer Demokratie, als Engagement, wo Menschen aktiv werden können, die Gesellschaft zu gestalten. Dann kann ich das nicht nachvollziehen, dass eine Partei, die sich demokratisch wählen lässt und vielleicht auch demokratisch gesehen werden möchte, solche Fundamente angreift und sogar teilweise abschaffen möchte. Ne?
Herr Lind, Sie haben... Ja?
Da spielt vielleicht auch ein wenig die etwas missglückte mediale Auseinandersetzung mit rein, in der auch oft nur mit langem Finger auf die AfD gezeigt wird und gesagt wird, darf man nicht wählen, undemokratisch. Aber auch in den Medien findet zu wenig klare Auseinandersetzung statt und klare Darlegung, für was die eigentlich stehen. Mhm.
Wenn ich da kurz einhaken darf, tatsächlich hat die AfD eine sehr, sehr große Sichtbarkeit in den Medien. Also gibt, glaube ich, so ein Mediensichtbarkeitsranking, da ist die AfD jetzt zu den Landtagswahlen auf Rang 3 gewesen. Das muss man sich mal vorstellen, dass zum Beispiel im Vergleich eine Linke, die den Ministerpräsidenten in Thüringen stellt, ja weit abgeschlagen ist in der Sichtbarkeit. Also die AfD bekommt in den Medien schon eine große Präsenz, eine große Sichtbarkeit. Die AfD könnte das nutzen, um detaillierter in die Inhalte und in die Lösungsansätze, die sie vielleicht haben, zu gehen. Aber irgendwie passiert da nichts.
Die AfD bekommt da eine große Sichtbarkeit für ihre Narrative, aber die politischen Gegner machen sich zu wenig sichtbar, indem sie diese Narrative auseinandernehmen. Und das muss dann eben im persönlichen Gespräch erfolgen. Zwischen Menschen, also von mir mit Anhängern, denen zu sagen, hier, da und da sind die Punkte.
Mhm. Herr Lenkfeld.
Ja, Herr Lind hat wirklich eine gute Position und die erfordert auch eine Menge Stärke. Ich rede mit jedem, auch wenn ich es nicht mag, und tausche mich über Inhalte aus. Demokratie ist als Staatsform extrem voraussetzungsvoll. Es basiert auf der Idee des mündigen Bürgers, der partizipieren will, aber eben auch ein Stück weit das Gemeinwohl mit im Blick hat. Und das basiert darauf, dass man Menschen als Gleiche zunächst einmal anerkennt. Also ich glaube, die wichtigste Bedingung ist, wir sind alle gleich, aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, was wir richtig und was wir falsch finden. Und das müssen wir akzeptieren, auch weil es extrem schwer fällt. Ich habe ja vorhin gesagt, bei emotionalisierten Themen, wir haben zu viel Migration, Klimawandel existiert nicht, ist das extrem schwer, das auszuhalten. Aber wenn wir darüber reden, wie sieht denn ein effektives Asylsystem aus, dass diejenigen, die wirklich Schutz suchen, hineinkommen und andere, über die man das nicht erkennen kann, nicht. Da ist schon ein Stück sozusagen an Emotionen raus. Oder wann sollte Deutschland klimaneutral werden? Sollte man mehr auf Windenergie setzen? Oder verstehen Sie? Das ist sozusagen der Weg, eine emotionale Debatte in eine sachliche zu überführen. Und dann fällt es uns, glaube ich, auch leichter, diese Debatten zu führen. Und wir brauchen das in der Demokratie. Wir brauchen das auch in den Parlamenten und wir brauchen das auch unter den Bürgern. Aber es ist halt schwer.
Darf ich noch was anfügen?
Gerne.
Und zwar, diese Auseinandersetzung erfordert auch bei einem selber die Bereitschaft, darauf einzugehen und anzuerkennen, wo man vielleicht selber ansatzweise Positionen teilt und sich trotzdem abzugrenzen. Mhm. Das ist auch Teil, den Gegenüber ernst zu nehmen, zu sagen, ja, wo du ein Problem ansprichst, da ist tatsächlich ein Problem, aber vielleicht sind wir anderer Meinung, was die Lösung angeht.
Ich fand das in dem Zusammenhang auch interessant, Herr Lind, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass Sie so die anderen auch wirklich annehmen. Das muss man ja erstmal einüben, dass man das schafft, die anderen Menschen oder andere Meinungen anzunehmen und nicht sofort loszupoltern. Wer hat Ihnen das beigebracht?
im Prinzip meine Eltern auch in politischen Diskussionen. Ich muss dazu sagen, mein Vater war gerade im Alter durchaus AfD-Anhänger. Mhm. Und ich war da überhaupt nicht seiner Meinung. Aber, und ich bin es auch weiterhin nicht. Aber zum Beispiel, wenn er gesagt hat, dass er den Eurokurs der Europäischen Zentralbank unmöglich findet, dann konnte ich ihm da in einzelnen Sachen zustimmen. Ich war da auch nicht immer der Meinung, dass das alles richtig war, was da lief. Mhm. Nur, also dieses Differenzieren, das habe ich da sehr stark gelernt und das finde ich enorm wichtig, auch in der Auseinandersetzung.
Danke dafür, danke für Ihren Beitrag. Danke, dass Sie die 0800 22 54 22 54 gewählt haben. Dankeschön, Herr Lind.
Vielen Dank auch.
Herr Lengfeld, Sie machen ja Befragungen zu Themen wie wirtschaftliche Situation, soziale Beziehungen, politische Einstellungen. Was haben Sie eigentlich über unsere Gesellschaft herausgefunden in puncto Toleranz? So wie Herr Lind sehr tolerant zu sein scheint.
Ich glaube, nein. Ich weiß, vor dem Hintergrund dessen, was wir an Forschung haben, dass die deutsche Gesellschaft eine ziemlich tolerante ist. Das zeigt sich in den Nahbeziehungen, im Alltag, wie man miteinander umgeht. Wir sind ein bisschen distanziert im Verhältnis zu anderen Völkern. Wir sind nicht sonderlich locker. Also wenn Sie mal in Großbritannien auf dem Land mit dem Bus fahren, unterhalten sich die Leute, die sich gar nicht kennen, übers Wetter oder mit der Kassiererin im Supermarkt. Das ist so nicht unser Ding. Aber wir wissen aus den Umfragen, Lebensformen, die ja eine Rolle spielen heutzutage, also die eigene sexuelle Orientierung, Themen, die vor 40 Jahren Tabuthemen waren, ja, wo Leute ausgeschlossen wurden, da gibt's eine große, große Toleranz. Das einzige Feld, wo die Deutschen nicht sehr tolerant sind, ist, wenn jemand eine radikal andere politische Meinung vertritt als man selber. Und ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, wir haben in diesen Sympathieumfragen auch untersucht, welche Wähler oder Wählerinnen von welchen Parteien haben sozusagen die größte Abneigung gegenüber AfD-Wählern. Und das Spannende dabei war, das sind die Anhängerinnen und Anhänger der Grünen.
Die ja als sehr weltoffen und multikulturell gelten.
Ja, und das hat auch einen inneren Zusammenhang. Weil wenn AfD-Wähler als Unterstützer einer Partei, die menschenfeindlich ist, wahrgenommen wird, dann triggert das unmittelbar diese Weltoffenheit. Ja? Deshalb sagen wir auch mittlerweile im Hinblick auf Migration, sind die Pole des politischen Systems auf der einen Seite die Grünen, auf der anderen Seite die AfD. AfD-Wähler selber haben gar nicht so große Probleme mit grünen Wählern. Also es geht wirklich in die eine Richtung. Und die reden dann auch nicht miteinander. Und das, glaube ich, ist ein Punkt. Also wenn man sehr starke, auch emotionale, politische Auffassungen hat, fällt es dann doch sehr schwer, im Zweifel mit jemandem zu reden, der so ganz anders ist. Erlauben Sie mir eine kurze Zusatzbemerkung. Die Bundesregierung hat vor ein paar Jahren mal ein Gesprächsformat vor Corona etabliert. Die haben repräsentativ Bürger ausgewählt und haben die so zu zweit sozusagen in den Raum gesetzt und haben die diskutieren lassen. Die wussten vorher, dass die unterschiedliche Auffassungen haben. Die Auffassung, die haben eine Stunde diskutiert. Die Auffassung haben die Leute nicht geändert. Aber sie haben festgestellt, der da gegenüber, das ist da eigentlich ein netter Mensch. Der macht sich Gedanken darüber. Diese Dämonisierung der anderen Seite, die kann man damit aufbrechen. Deshalb ist es auch, wie Herr Lind und vorher Herr Leistner gesagt hat, so wichtig, mit im Gespräch zu bleiben.
Nach den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wurde ausführlich Bilanz gezogen und ein Ergebnis heißt, das Problem des Rechtsrucks, der sinkenden Zufriedenheit mit der Demokratie und dem Misstrauen gegen die Politik, das ist kein reines Ostproblem. Aber wie sollen wir darauf reagieren, dass jeder dritte Wahlberechtigte die AfD gewählt hat? Sollen wir das ignorieren? Sollen wir die Anhänger extremer Parteien ausgrenzen oder doch mit ihnen ins Gespräch kommen? Das ist unser Thema heute mit Tom Leistner, Projektleiter bei Wir sind der Osten und mit dem Soziologen Professor Holger Lengfeld von der Universität Leipzig und mit Stefan Lehmann, der in Berlin die 0800 22 54 22 54 gewählt hat. Guten Morgen, Herr Lehmann.
Guten Morgen.
Ihr Weg zum Miteinander, wie sieht der aus?
Tja, man muss über bestimmte Dinge einfach reden und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie kommt es dazu, dass die AfD so einen Zulauf hat? Und das liegt meiner Meinung nach an einer Politik, die Menschen nicht ernst nimmt. Gerade der DDR-Bürger hat ja die Erfahrung gemacht, dass Parteiverbote etc. oder eine Einparteienherrschaft zum Übel wird. Mhm. Und die Kriminalisierung der AfD, ja, hat einfach dazu geführt, das ist das, was man an der Oberfläche erstmal wahrnimmt und sagt, na nu, die Bundesregierung nimmt sich heraus, eine Partei zu verbieten. Also stimmt doch irgendwas nicht in dem Gefüge. Das ist doch ein Zeichen von großer politischer Unsicherheit. Und das macht die Leute misstrauisch. Und wenn man an die Grünen denkt, also warum soll man die wählen, die sich ja nun gemausert haben von einer pazifistischen Partei zu einer der schärfsten Kriegstreiber in diesem Land. Warum sollte man die direkt, warum sollte man die wählen? Warum wählt, dann wählen wir doch gleich eine rechte Partei. Ja? Mhm. Also das ist einfach die logische Konsequenz aus der bisherigen Politik der Ignoranz, vor allen Dingen auch der Ostdeutschen. Und nach dem Motto, na, die haben ja nie gearbeitet und dergleichen mehr, das hat man ja nach der Wende häufig gehört. Und das rächt sich jetzt. Ne? Also die Geschichte, sag ich mal, wiederholt sich. Und sie meldet sich auch. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ja.
Herr Lehmann, an welchen Angeboten fehlt es denn Ihrer Ansicht nach den anderen Parteien und Institutionen? Also welche Themen sollten mehr in den Mittelpunkt gerückt werden?
Es sollte vor allen Dingen mal die Bildung in den Mittelpunkt gerückt werden. Dann vor allen Dingen gerade die Geschichte dieses Landes. Und damit meine ich nicht nur die laufenden Sendungen über Hitler und seine Größen da, sondern und auch mal die DDR-Geschichte, und zwar die wahre Geschichte der DDR. Und das bedeutet jetzt nicht die Vorzüge oder wie gut es alles war, sondern was ist da wirklich passiert. Hinter sich hat diesen Diskurs, dann wird man sehr schnell merken, so verschieden ist die BRD von der DDR. Ja, mhm. Also da gleicht sich sehr vieles. Also über den Charakter der DDR wird gelogen, über den politischen Charakter, genauso wie die DDR das selbst auch gemacht hat. Und diese Lüge hat man aufgenommen, weitergesponnen und das rächt sich jetzt.
Herr Leisner, Sie zu Herrn Lehmann. Dankeschön, Herr Lehmann.
Bitte schön.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Herr Lehmann, für Ihre Gedanken dazu. Das finde ich ganz spannend. Das erinnert mich natürlich auch sehr an meine Eltern und auch an Freunde. Ich bin definitiv dafür, die Bildung zu unterstützen, auf jeden Fall. Und auch die Geschichtsbildung. Das hat mir nämlich auch in der Schule sehr gefehlt, weil das Thema Ostdeutschland und auch die DDR-Zeit. Ich habe ein halbes Jahr nur in der DDR verbracht als kleines Kind. Also da habe ich noch in die Windeln gemacht. Also ich habe davon gar nichts mitbekommen. Deswegen fand ich es immer sehr, sehr spannend. Gehört für mich definitiv auch zur Geschichte von Deutschland und da eben auch die Schlüsse zu ziehen, zu zeigen, was ist da eigentlich passiert. Ne? Warum sagt man den Unrechtsstaat? Kann man das verstehen? Das ist ja auch spannend für Menschen, die DDR gar nicht mitbekommen haben und auch nicht mit den Geschichten der Eltern aufgewachsen ist. Daher gehört das einfach in das Schulwissen in der ganzen Bundesrepublik, ist auch ganz klar meine Position definitiv. Wir müssen natürlich ein bisschen schauen, wie wir miteinander sprechen wollen. Und da gehe ich auch ein bisschen mit zu schauen, vielleicht nicht mit der Kriminalisierung der AfD. Es gibt ja immer mal ein paar Fälle, die kriminell sind, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern es ist eher das, was die anderen Parteien sich annehmen an Themen, die die AfD so ein bisschen vorgeben. Und da gehe ich ja auch voll mit und ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den Sie haben, dass die Parteien sich mehr abgrenzen sollen oder ihr Profil schärfer schleifen sollten, anstatt das immer an der AfD irgendwie festzumachen. Dann ist man doch in einem Wettstreit und Streit gehört in der Demokratie nochmal dazu, wo man ja zeigen kann, was kann ich als demokratische Partei, die nicht die AfD ist. Die AfD macht ihr Ding. Und dann kann man ja so ein bisschen vergleichen. Ich finde immer, was so meine Empfindung jetzt bei den Landtagswahlen war und was ich auch ein bisschen beobachtet habe, gerade mit der AfD und Höcke, dass auch oft das Gespräch gar nicht gesucht wird, dass es sehr ausschließend ist. Ich erinnere nur an den Parteiabend, wo ja auch gar keine Journalisten kommen durften. Nach diesem Gerichtsbeschluss hat man dann entschieden, okay, wenn einige nicht kommen dürfen, dann dürfen auch gar keine kommen. Ich finde das ziemlich ausschließend, gibt keinen richtigen Einblick. auch in dem Narrativ, das sich in den letzten Jahren so ein bisschen gezeigt hat bei der AfD, diese Erzählung, ich möchte nicht, oder wir möchten nicht in Verhandlungen gehen, oder es werden Verhandlungen angeboten, die einfach nicht einhaltbar sind, um gemeinsam zum Beispiel zu sprechen, ist natürlich schwierig. Ich bin aber voll bei Ihnen, dass man miteinander sprechen sollte, definitiv. Mhm. Ist ganz wichtig, sich auszutauschen und Positionen auch öffentlich miteinander zu besprechen.
Herr Lengfeld.
Ich finde die These von Herrn Lehmann, die AfD wird kriminalisiert, finde ich sehr spannend, weil sie uns zeigt, auch in welchen Problemlagen und Dilemmata wir im Moment sind. Also wir wissen, dass die AfD seit ihrer Gründung eine Veränderung ihres politischen Profils vollzogen hat. Das ist begonnen als eine bürgerlich-konservative Partei mit starken Abneigungen gegen internationale europäische Zusammenarbeit und auch immer mit einer migrationskritischen Position. So, jetzt ist die relativ stark im Vordergrund. Und in den beiden Bundesländern, über die wir jetzt geredet haben, aufgrund der Landtagswahlen, wird die Partei vom Verfassungsschutz, dortigen Verfassungsschutz, als rechtsextrem eingeschätzt. Warum? Weil viele ihrer Mitglieder über die migrationskritische Position hinaus immer wieder Anleihen zum Nationalsozialismus machen. Also die Frage, wann was rechtsextrem ist oder nicht, ist in Deutschland nicht entschieden an der Frage, wie will ich Migration steuern? Das ist kein Thema, über das man rechtsextrem wird. Also jedenfalls politisch, das lässt die Verfassung zu. Aber wenn man immer wieder sozusagen nationalsozialistische Anleihen macht oder letztlich Vorstellungen hat, die Demokratie als Ganze abzuschaffen, dann ist es so. Und dann fällt es schwer, natürlich auch das nicht zu benennen. Worauf ich hinweisen will, sozusagen als positiver Schluss, bitte, Leute, trennt die Partei und ihre Repräsentanten von den Leuten, die sie wählen, also den Wählerinnen und Wählern. Wenn man mit Landtagsabgeordneten verschiedener Parteien spricht, dann sagen die immer wieder, mit der AfD können wir nicht zusammenarbeiten, selbst wenn wir es versuchen, die wollen ja gar nicht. Die sind einfach destruktiv. Die versuchen, uns zu behindern. So, und jetzt, ich glaube, das ist nicht das, was die Bürger wollen. Die Bürger wollen Lösungen. Die wählen die AfD, weil sie im Angebot der etablierten Parteien offenbar nichts finden, was ihnen zusagt. Und deshalb muss man schauen, wie kann man auf die zugehen? Hat man da überhaupt eine Chance? Ist das eine Mittelstrecke? Ist das ein Langstreckenlauf? Meine Vermutung ist eher Langstrecke, weil man muss ganz viel Vertrauen zurückgewinnen. Das hat man mit bestimmten politischen Maßnahmen wie Änderungen im Gebäudeenergiesektor beispielsweise, das Thema Wärmepumpen, jetzt nicht gerade gestärkt in der Vergangenheit. Aber das ist wichtig, also die Leute erstmal für voll zu nehmen und auch nicht zu sagen, also 30% AfD-Wähler in Sachsen, das sind alles Neonazis. Das gibt auch die Forschung schlichtweg nicht her.
Herr Lehmann, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Wir kommen zur Mail von Anke Rottinghaus. Sie sagt, die Wahlergebnisse für die AfD in Sachsen und Thüringen sind für mich sehr beängstigend, weil es sich um eine rechtsextremistische Partei handelt, deren Richtung und Ziele bekannt sind und die den jetzigen demokratischen Staat, wahrscheinlich inklusive der öffentlich-rechtlichen Medien, abschaffen will. Wir haben doch die schreckliche Geschichte ab 1933 vor Augen. Demokratische Parteien und Gesellschaft müssen sich daher klar abgrenzen von der AfD. Das muss Priorität haben und nicht mehr das Zuhören. Tom Leisner, nicht zuhören, sondern abgrenzen?
Ich würde das auch trennen. Also sich abzugrenzen und danke auch für den Gedanken. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich das in letzter Zeit oft geführt habe. Ich finde, die Parteien sich abzugrenzen ist ganz, ganz wichtig, dass man Profil erkennt. Ich glaube, es geht vielen so, mit denen ich zumindest auch gesprochen habe in letzter Zeit, dass ein klares Profil oft gar nicht erkannt wird. Bei den Parteien wie der SPD, der Grünen, FDP, jetzt in dem Fall auch die Ampelparteien, da ja auch viel Enttäuschung stattgefunden hat, gerade jetzt auf Bundespolitik. Und es gab viele bundespolitische Themen, auf die die Leute auch geachtet haben. Und wenn da so ein bisschen rüberkommt, wenn Olaf Scholz vor die Kameras geht und sagt, naja, eigentlich wollen wir nicht, jetzt müssen wir mal aber auch schauen, wie wir es machen, dann wird es doch wieder anders. Aber so dieser Wille, zusammenzuarbeiten, gar nicht da ist, wird es natürlich schwierig, da auch Vertrauen zu setzen, dass die Leute und dass auch die Parteien, die da sind, zuhören. Ich denke aber, zuhören ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, zuzuhören, was die AfD sagt.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Tom Leistner vom Verein Wir sind der Osten und mit dem Soziologen Holger Lengfeld aus Leipzig. Denn die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und Thüringen haben ihre demokratischen Rechte genutzt und zwei Parteien stark gemacht, die jetzt in beiden Ländern mitregieren wollen. Politisch mag man da Brandmauern hochziehen und Unvereinbarkeitsbeschlüsse fassen. Aber wie funktioniert das im Privaten? Wie verhindern wir, dass es zu einer Spaltung kommt? Darüber reden wir auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel mit Ulrich Weller aus Berlin. Guten Morgen, Herr Weller.
Schönen guten Morgen, ja, hallo.
Grüße Sie. Erzählen Sie uns von Ihren Möglichkeiten, die Sie gehen und nutzen.
Ja, nee, ich bin da doch relativ klar der Überzeugung, dass ich Menschen, die eine Meinung haben, die ich nicht teile oder die für mich wirklich auch nicht akzeptabel ist, also jemand, der sagt, ich finde es gut, die AfD macht so viel Gutes und die sollten jetzt mal und nee, aber das da gebe dem gebe ich gar keinen Raum. Also ich würde demjenigen, der bei mir zu Hause zu Besuch ist, sagen, pass auf, wir können uns über alles Mögliche unterhalten, aber dieses Thema, darüber diskutiere ich mit dir nicht. Das ist für mich es bringt nichts. Also es hat auch für mich keinen Sinn, dem immer so viel Raum zu geben und das alles zu versuchen zu analysieren und warum ist es jetzt so. Wir sollten uns auf die Lösungen konzentrieren. Ich glaube, dass das die Chance ist, also einmal den Blick überhaupt in Deutschland, der ist immer sehr negativ und alle schauen eher auf das, was nicht läuft. Aber ich bin der Meinung, wir leben in einem sehr, 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 sehr guten Land und haben sehr viele Möglichkeiten hier. Und es geht es sehr, sehr gut, wenn ich mich mit 95% der Weltbevölkerung vergleiche. Und da 70% auch was anderes wählen, ist das für mich der Blick, der wichtig ist. Und natürlich haben wir Probleme, die können wir, aber die kann man ja angehen. So. Und ich finde, wir sollten da müsste die Politik eben natürlich geschlossener und auch irgendwie entschiedener auftreten und sagen, so machen wir das jetzt und das ist unser Plan und so können wir den umsetzen und wählt mich oder nicht, aber sich zu streiten bringt nichts. Und wenn ich mich mit jemandem zu Hause darüber streite, ich kann den anderen ja nicht überzeugen. Ich kann den auch nicht. Ich kann ihm nur von meinem Leben, ich kann ihm nur zeigen, wie ich in meinem Leben umgehe mit Herausforderungen oder so. Vielleicht ist es der Weg, auch den ich meiner Tochter mitgeben will. Schau nicht so viel auf das, was nicht gut läuft, oder sondern schau darauf, wie du das verändern kannst. Weil wir haben viele Möglichkeiten. Und auch unsere Wirtschaft wird sich wieder, hier ist was da, hier ist doch eine Riesensubstanz da. Es geht doch nicht alles den Bach runter.
Herr Leistner, was sagen Sie zur Strategie von Ulrich Weller? Brenzlige Themen vermeiden, auf die Lösungen gucken und vor allen Dingen auch immer wieder auf das Positive.
Ein sehr, sehr starkes und gutes Statement. Ich finde das gut, Herr Weller, Sie haben eine gute Meinung für sich selbst gefunden, für sich eine Lösung gefunden. Das finde ich gut, dass Sie das auch so bekräftigen. Und was ich auch gut finde, ist der positive Blick. Das ist ja auch genau das, was wir mit unserer Plattform Wir sind der Osten machen wollen. Darum soll es ja gehen, Geschichten zu erzählen, die eben zeigen, dass Menschen, wie Menschen Lösungswege finden, lösungsorientiert sind, diese Zukunft mitzugestalten, die Ostdeutschland mitzugestalten, ihre Region mitzugestalten. Das sind Menschen, die zurückgekommen sind nach Ostdeutschland, nachdem sie in die westdeutschen Bundesländer gegangen sind, aus verschiedensten Gründen, sind auch welche, die geblieben sind, die schon seit Jahren, noch DDR-Zeiten, aber jetzt nach der Wende, die ganze Zeit im Osten sind und hier gestalten. Und das sind eben genau die tollen Geschichten. Und ich finde es hervorragend, Herr Weller, dass Sie das auch an Ihre Tochter weitergeben. Nehmen Sie sich gerne die Zeit, auch mal durch die Webseite zu stöbern und sich die Geschichten anzuschauen. Wir haben da ganz, ganz unterschiedliche, tolle Erfolgsgeschichten, wie Kunst- und Kulturräume geschaffen wurden in Regionen, die etwas vernachlässigt worden sind oder wo viel Abwanderung stattgefunden hat, um eben auch die Leute wieder anzuregen, hey, macht was mit eurer Region.
Haben Sie eine konkrete Geschichte für uns parat? Also wann ist jemand zurückgekommen und hat gesagt, so, jetzt baue ich hier im neuen Bundesland das auf, was mir schon immer wichtig war. Jetzt gebe ich hier Gas.
Vielleicht ist unsere Geschichte genau diese Geschichte. Melanie Stein ist auch zurückgekommen praktisch oder in den Osten zurück, um einem eine Plattform zu bieten, um zu zeigen, hey, ich mache es auch. Ich möchte Also ich möchte damit beitragen, ich möchte das gestalten und ich möchte, dass Menschen sich angeregt fühlen, motiviert fühlen, hier mitzumachen. Und dass das sichtbar wird. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich auch bei Ihnen, Herr Weller, dass man das von der Politik auch etwas abfordern kann, zu sagen, hey, Politik unterstützt genau solche Geschichten, unterstützt diese positiven Lösungsansätze der Menschen. Und die, die da zuschauen und sich auch inspirieren lassen wollen, die finden da vielleicht auch genau das, was sie gerade brauchen, um mitzumachen. Und das ist dann ganz unabhängig auch von den Parteien.
Herr Lengfeld.
Herr Weller macht ja einen unterschiedlichen Punkt im Vergleich zu den bisherigen Hörern, nämlich es gibt Punkte, an denen kann man einfach nicht mehr diskutieren. Und das kann ich wirklich auch gut verstehen. Ich habe da auch eine eigene Erfahrung mal vor Jahren, also das ist ja noch nicht lange her, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Das hat mich sehr bewegt und ich hatte in meinem Bekanntenkreis jemanden, der mir dann erklären wollte, warum die Ukraine an diesem Angriff selber schuld ist. Sie kennen die Diskussion, die wird immer wieder geführt. Das hat mich sehr bewegt und ich habe dann ist man emotionalisiert und fragt sich, also was mache ich jetzt mit so jemandem? Will ich da weiter Kontakt haben, will ich da nicht Kontakt haben? Wir können auch in dieser Sendung hier, wir machen keine Vorschriften und es gibt keinen besten Weg. Aber es ist wirklich ein guter Weg, wenn man das Gefühl hat, hier kann ich nichts mehr bewegen in der Diskussion, die nicht mehr zu führen über dieses Thema, sondern dann halt über andere. Ja, also Kontaktabbruch ist auch jetzt aus der übergeordneten Perspektive des gesellschaftlichen Zusammenhalts immer die schlechteste Option tatsächlich. Sie führt nicht zum Nachdenken oder Einlenken des Gegenübers. Sie haben nur eine Chance, jemanden langfristig dazu zu bringen, seine Meinung zumindest teilweise zu ändern, wenn sie immer wieder im Kontakt zu ihm bleiben. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dabei. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und Menschen sind unterschiedlich. Herr Weller hat darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die offenbar in einer ganz anderen Welt leben als er selber, nämlich eine Welt, in der alles zusammenbricht. Und wir wissen auch aus der Forschung, ja, es gibt Menschen, die nehmen die Wirklichkeit komplett anders wahr. Sie werden in Gesprächen diese Menschen nicht von einer anderen Wirklichkeit, von der sie glauben, dass sie existiert, überzeugen können. Und dann Thema ausklammern, sich anderen Themen zu wenden, ist der viel bessere Weg.
Herr Weller, danke schön für Ihr Plädoyer nach Lösungen suchen und gerne.
Denn es ist sogar ich würde sogar noch zuspitzen, es ist das Gegenteil der Fall. Es gibt diesen Spruch, etwas reißerischen Spruch, wenn du mit einem Idioten diskutierst, unterhalten sich zwei Idioten. Ja? Sagen wir mal, auf ein bestimmtes Thema bezogen. Ich unterstütze dann und verstärke sogar noch seine Haltung, indem ich da Energie reingebe. Wenn ich sage, lass uns darüber nicht sprechen, so, und selber mich auf meine Energie auf das konzentriere, was ich in meinem Leben Positives gestalten kann, wirkt es viel stärker, auch auf den anderen möglicherweise irgendwann.
Mhm. Dankeschön für diesen Anruf aus Berlin. Und wir gehen von Berlin nach Bad Ems zu Jürgen Gauer. Und wenn jetzt hier meine Maus auch das tut, was ich möchte, und das tut sie in diesem Fall, dann hören wir ihn jetzt auch. Guten Morgen, Herr Gauer.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie. Dynamisch.
Also ich griff zum Telefon als jetzt nicht mein Vorredner. Ich habe jetzt leider nicht alles mitgekriegt, weil ich ja im Telefon war. Sagte die Grünen als Kriegstreiber. Das war einer der vorherigen Anrufer. Mhm. Ich wollte sagen, da werden doch immer sehr speziell Meinungen verbreitet. Und ich treffe in meinem Umfeld scheinbar das, was mein Vorredner auch getroffen hat, auf Leute, die in einer völlig parallelen Welt leben. Die von einer Verschwörungstheorie das zur anderen hüpfen. Und Auslöser war mitunter die Covid-Pandemie, wo viele Leute, die sich aus gesundheitlichen Gründen, weil sie einer anderen Gesundheitsvorstellung angehören, sich nicht impfen lassen wollten.
Ja.
Das hat im Prinzip zu einer Irritation geführt und das hat dazu geführt, dass diese Leute scheinbar in einer völlig anderen Blase aufgewacht sind. Das Problem, das völlig zu ignorieren, ist natürlich, das sind Wähler. Mhm. Und Parteien, die im Prinzip gelingt, diesen Unmut diffus auf sich zu konzentrieren, indem sie das im Prinzip weiterverbreiten, schnappen die. Und dann müssen wir uns im Prinzip über solche Wahlergebnisse wundern. Das ist die logische Konsequenz. Und ich weiß auch nicht, wie ich alleine im Prinzip gegen diese dieses Fake-Wissen ankämpfen kann.
Ja, bleiben wir mal ganz kurz, Herr Gauer, bei Ihrem Beispiel Covid. Wie haben Sie es denn damals gelöst, wenn jetzt bei Ihnen Bekannte, Freunde, Kollegen gesagt haben, wir lassen uns nicht impfen?
Na gut, ich habe mich impfen lassen, ja? Die anderen nicht.
Ja, aber wie haben Sie mit denen darüber gesprochen? Haben Sie dann zum Beispiel auch den Kontakt abgebrochen oder war es so wie Herr Weller, dass man sich vielleicht einmal drüber unterhält und dann merkt, wir sind so grundsätzlich unterschiedlicher Meinung, wir sparen das Thema jetzt einfach künftig aus, um nicht die Freundschaft zu gefährden, zum Beispiel?
Ja, das geht sogar tiefer, aber wir sprechen uns immer wieder drüber aus.
Ja.
Wenn wir im Prinzip in Rage geraten wollen, dann diskutieren wir das.
Mhm. Aber mit einem friedlichen Ergebnis oder mit einem Ergebnis, das so ist, dass man sich auch immer wieder treffen kann. Also sie entzweien sich nicht.
Sag mal, da hat man inzwischen eine Routine, dass man sich nochmal treffen kann.
Ja, ja.
Aber es endet nicht friedlich.
Ja.
Also man schlägt sich natürlich nicht, aber die Stimmen sind erhoben.
Mhm.
Und
nun haben Sie gefragt, was kann man machen, wenn man mit Menschen zusammen ist, die zum Beispiel ihr Wissen über Fake News oder aus Fake News beziehen. Was kann man dann machen, Herr Lengfeld? Also was auch bei Jugendlichen, wir wissen, viele haben TikTok zum Beispiel als Informationsquelle. Wie kann man deren Wissen erweitern oder wie kann man mit denen umgehen?
Also gerade AfD hat eine extrem moderne und aktive Social-Media-Kampagne jetzt auch in den letzten Jahren gestartet, zielgruppenorientiert. Ich habe den Eindruck, dass auch die etablierten Parteien das einfach zu spät begriffen haben, dass sie insbesondere in der Phase, in der Menschen ihre politische Orientierung bilden. Also man weiß, das ist so ab Beginn der Pubertät, bis so ein bisschen was hinter 20 Jahren. Das prägt uns politisch, was da passiert. Ja? Also es beginnt also schon deutlich, bevor jemand anfängt zu wählen, auch dort einfach mit Fakten dagegen zu setzen. Also gegenüber Verschwörungstheorien helfen immer nur Fakten im Sinne sozusagen schlichtweg des Signals, was du sagst, das kann so nicht sein, guck mal hier. Und manchmal gelingt es vielleicht, dass das irritiert wird. Also sozusagen, dass der Glaube an eine Welt, von der man überzeugt ist, irritiert wird durch Informationen. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, da hat Herr Gauer auch recht, so, also das wird nicht in jedem Fall und vor allen Dingen nicht schnell der Fall sein. Menschen wollen Meinungen haben. Man will so im Sinne auch der Selbstwirksamkeit im Leben stehen und nicht sozusagen dieses diffuse, ja, also ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich tun soll. Man findet das tatsächlich eher teilweise bei Hochgebildeten, die so viel Informationen haben, dass sie selber nicht so genau wissen, wie wollen sie die Lage einschätzen. Ja? Menschen wollen Meinungen haben. Und wir haben über Blasen gesprochen. Je mehr Leute die gleiche politische Überzeugung haben wie ich selber, desto stärker bin ich meiner politischen Überzeugung. Also diese Blaseneffekte existieren auch im politischen Raum. Und je unterschiedlicher die Menschen sind in ihren politischen Auffassungen, desto liberaler bin ich auch selber, ja, im Umgang mit diesen Menschen. Und deshalb hilft es immer, reden, 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 auch wenn es weh tut.
Herr Leister.
Kann ich nur unterstützen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, auch aus einer Bubble, wie man ja so neudeutsch sagt, rauszutreten und mit anderen zu sprechen und auch zuzuhören, um da auch den Eindruck zu bekommen. Es ist ganz wichtig. Herr Gauer, Sie haben auch gesagt, das sind ja alles Wählerinnen und Wähler. Das sind aber auch Nachbarn, das sind Freunde und das sind Familie. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es ist auf jeden Fall wichtig, rational an die Sachen ranzugehen, aber die Emotionalität darf man ja nicht ausblenden. Man muss sich der Sache ganz langsam wahrscheinlich nähern. Das kostet Kraft, das dauert Zeit. Ich kenne das selbst in meiner Familie, auch gerade nach Corona, aber auch schon davor gab es ganz, ganz viele Situationen, Geschichten, die als Verschwörungstheorien durchgehen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Und was ich erzählen kann, ist, es dauert, aber es folgt der Erfolg. Nicht immer, aber es kann kommen und der Weg kann sich schon lohnen, dran zu bleiben. Aber man muss immer ein bisschen schauen, welche Ressourcen und welche Zeit man da einplant. Ja.
Herr Gauer, Schlusswort?
Das ist natürlich auch ein Auftrag, den ich jetzt an die Öffentlich-Rechtlichen zurückspielen kann, dass sie sich viel öfter auch im Prinzip genau mit solchen Verschwörungstheorien auseinandersetzen müssen. Es ist ja nicht nur, oder es ist auch YouTube, das da eine wichtige Rolle spielt, weil da gibt es immer Vortragende, die dann eine Stunde lang Vorträge halten, auch zur Ukraine oder zu sonst was. Und dass man da viel stärker auch drauf angehen kann. Was sind Chemtrails?
Kann ich nur unterstützen, Herr Gauer. Also tatsächlich da mehr Aufklärung zu betreiben. Und Sie hatten auch vorhin gesagt, dass es für Sie unheimlich schwer ist, alleine zu machen. Denken Sie es vielleicht auch mal, dass Sie es gar nicht alleine machen müssen. Vielleicht gibt es in Ihrer Region einen Verein, eine Initiative, irgendeine Gruppe, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, und suchen Sie sich vielleicht Mitstreiterinnen, die dieselben Erfahrungen machen, und da gemeinsam lösungsorientiert zu schauen, wie können wir an die Sache rangehen.
Herr Gauer, danke für den Anruf aus Bad Ems. Landtagswahlen als Weckruf, wie gehen wir damit um? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Tom Leisner, Projektleiter bei Wir sind der Osten, und mit dem Soziologen Professor Holger Lengfeld von der Universität Leipzig, der auch zum Team des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt gehört. Herr Lengfeld, 11 Standorte in ganz Deutschland, und auf dessen Homepage steht diese Woche, wem das Wahlergebnis nicht gefällt, der muss nicht bis zur nächsten Wahl warten, sondern kann selber einen Beitrag zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Wie kann so ein Beitrag aussehen? Also was hält eine Gesellschaft zusammen?
Also gesellschaftlicher Zusammenhalt, das kann man ja nicht anfassen. Das hat viele Facetten, und eine von diesen Facetten ist der Austausch der Menschen untereinander. Also je mehr Kontakt Menschen untereinander haben, das ergibt sich gewissermaßen aus der Logik der Menge, desto mehr Zusammenhalt gibt es auch. Man muss sich eigentlich auch klar machen, Zusammenhalt, das heißt nicht, dass es immer harmonisch zugeht. Also Streiten gehört zu einer lebendigen Kultur dazu. Und was das Wahlergebnis angeht, es gibt gerade in Ostdeutschland natürlich aus guten Gründen viele Initiativen zur Förderung der Zivilgesellschaft, um vor Ort einen Beitrag zu leisten, um Menschen miteinander ins Gespräch bringen und zusammenzubringen. Und damit wir eben nicht dazu kommen, dass Menschen unterschiedlicher politischer Auffassung den Kontakt zueinander meiden. Sie sollten ihn suchen. Sie sollten miteinander diskutieren, wenn sie der Auffassung sind, dass etwas nicht richtig läuft. Deshalb Zivilgesellschaft stärken und sich Vereinen oder Organisationen anschließen, ist ein guter Weg, den man auch nach einer Wahl machen kann.
Herr Leisner, Ihr Ansatz ist, positive Geschichten zu erzählen. Und wir hören mal, was Hinrich Niemann plant. Er ruft uns an aus Uelzen und er hat, glaube ich, einen Hinweis zu einem Projekt, wenn ich das richtig lese. Guten Morgen, Herr Niemann.
Guten Morgen in die Runde.
Grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Ja, ich sehe ein Problem in der Gesellschaft mit Sorge, und das ist genau das, was Sie beschrieben haben, nämlich, ja, wie soll man das nennen, so eine gewisse Verblasung. Also Facebook und so weiter unterstützen das ja noch. Leute sind nicht mehr so viel zusammen mit Andersdenkenden, sondern sie sind zunehmend in ihrer Blase verfangen. Und ja, dieser Austausch untereinander, der kommt meines Erachtens zu kurz. Und ich habe mir dagegen etwas, ein Projekt ausgedacht, was auch anläuft und gut läuft. Und das heißt, lebendige Gespräche zu Fragen der Gegenwart. Ich rede einfach weiter.
Ne? Ja, unbedingt.
Genau, also das hat das Ziel, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, genau was eben auch gesagt wurde, so an den Wurzeln der Demokratie zu arbeiten, in Anführungsstrichen, und leicht, locker zusammenzukommen. Ich sag mal, wie das funktioniert. 10 bis 15 Personen treffen sich zusammen.
Ja.
Dann finden wir ein Thema, und zwar auch demokratisch, welches wir an diesem Abend besprechen wollen. Weil das macht einfach Sinn, dass man nicht so allgemein redet, sondern man hat dann ein Thema, dafür gibt es einen Ablauf, der dauert 10 Minuten, so eine Methode. Und wenn wir dieses Thema gefunden haben, dann tauschen wir uns dazu aus.
Was war das letzte Thema, zu dem Sie sich ausgetauscht haben?
Ich glaube Tempolimit.
Okay.
Ja. Gut. Und interessant ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen, und allein schon diese Themenfindung ist interessant. Was bringen andere Personen mit in die Runde? Es ist total unterschiedlich. Und es kommen halt Leute miteinander ins Gespräch, die sonst nicht miteinander im Gespräch wären. Und das macht Spaß. Es ist unterhaltsam, kostet nichts. Und ich denke, ja, ich möchte es halt weiter verbreiten. Und deshalb rufe ich an.
Sind Sie dann der Moderator dieses Gespräches?
Genau.
Oder wechselt der immer, der Moderator?
Es ist so geplant, dass ich zweimal dabei bin. Mhm. Und dass ich dann jemand aus der Runde findet oder aus dem Ort oder aus dem Kiez oder aus der Stadt, je nachdem, der das dann weiterführt.
Und wo findet das statt? Gehen Sie da in eine Kneipe, ins Restaurant? Gehen Sie zu jemandem nach Hause?
Zum Beispiel alles zu Hause eher nicht, aber so Kneipe, Feuerwehrhaus, Dorf, Gemeinschaftshaus. Also ich komme aus einem Dorf,
ja,
hier in der Lüneburger Heide, aber das kann man genauso gut in der Stadt machen. Es braucht einfach nur einen Raum.
Das heißt, da ist dann auch Publikum dabei und das Publikum wird mit einbezogen. Die können also auch ihre Fragen stellen oder können ihre Meinung zum Beispiel zum Tempolimit sagen?
Wäre auch möglich. Hatten wir bislang noch nicht. Soll auch nicht so forciert werden, weil ich befürchte so ein bisschen, dass es denn ganz viele Personen gibt, die nur zuhören wollen. Weiß ich aber nicht. Also es ist noch am Beginn.
Wie suchen Sie die Leute aus? Also wie kommen diese 10 Leute zusammen? Sie müssen ja 5 für und 5 gegen das Tempolimit haben, zum Beispiel. Gehen Sie dann durch den Ort und sagen...
Nee, das nicht.
Also.
Es sind meinetwegen 12 Personen und jeder hat eine Meinung dazu. Also es ist nicht so, die und die sind jetzt dagegen und die sind dafür, sondern jeder kann sein Statement machen. Dazu oder dagegen, je nachdem, wie die Meinung ist.
Ich finde das klasse, Herr Leisner, weil das ja genau so ein Punkt ist, wie Sie das auch bei Wir sind der Osten machen. Also Sie überlegen sich, was hält eine Gesellschaft zusammen? Nämlich zum Beispiel positive Geschichten zu erzählen. Und Hinrich Niemann sagt, eine Gesellschaft hält zusammen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber uns darüber austauschen. Eventuell vielleicht sogar eine Lösung finden, muss aber nicht sein.
Ein wirklich tolles Projekt hier, Niemann. Also ich finde das großartig, dass Sie sich da auch damit beschäftigen und sich da hinsetzen, das ins Leben gerufen haben. Genau das ist ja auch das, was wir mit Wir sind der Osten anregen wollen. Kleiner Tipp, wenn Sie es noch ein bisschen weitergeben wollen, gehen Sie ja unter die Webseite wirsindaktiv.org. Da können Sie sich eintragen, da können Sie selber Spaces auf dieser interaktiven Landkarte anlegen und dann kann man sie nämlich finden. Und das ist vielleicht so der nächste Step, den ich auch ganz vielen Vereinen und Initiativen, die sich auch gerade neu gründen, genau solche Demokratie-Wurzelprojekte, ob es jetzt nun Verblasung ist, was ich ein tolles Wort finde, oder andere Diskussionsformate machen oder aktiv in ihrer Region sind, da einfach auf die Netzwerke hinzuzugehen, Netzwerke gründen, Netzwerke unterstützen und verstärken. Genau solche Projekte, wie Sie das machen, Herr Niemann, das sind ja genau die wichtigen Orte und die wichtigen Aktionen, um Netzwerke auch zu stärken und dann auch noch, wie Sie ja sagen, die Verblasung ein bisschen entgegenzuwirken und dann auch noch mit anderen Vereinen vielleicht sogar, die sich speziell zu Themen orientieren, dann auch nochmal mit reinzunehmen. Also das wäre auf jeden Fall was, ich finde das Projekt großartig und das wäre jetzt so noch etwas, was ich vielleicht mitgeben könnte, dass Sie sich auch gerne bei unserer Plattform über unser Projekt auch nochmal Sichtbarkeit schaffen können und dann auch in die Netzwerke gehen können.
Also Wir sind aktiv, ist die Plattform, Herr Leisner?
Genau, zusammengeschrieben, wirsindaktiv.org.
Und da stellt man sein Projekt ein, da stellt man seine Fotos ein.
Genau, da gibt es so eine Art Eintragungsformular und das können Sie dann abschicken und dann wird es bearbeitet und in diese Landkarte eingefügt. Und dann kann man sie finden, wenn Leute in ihrer Region schauen, ich würde gerne mal über Themen sprechen, diskutieren, gibt es so einen Filter und da kann man das dann so nachfiltern und dann erscheinen sie da. Oder wenn es nicht gefiltert wird, kommen dann alle Vereine und Initiativen, die sich in ihrer Region eingetragen haben.
Herr Niemann, was hat Sie zu diesem Projekt bewogen, lebendige Gespräche zu Fragen der Gegenwart?
Bei mir ist es so, wenn ich etwas beobachte, was ich als negativ empfinde und ich mache nichts, dann geht es mir nicht so gut. Und wenn ich dann aber irgendwas tun kann, was dem vielleicht entgegenwirkt, dann geht es mir besser. Und ich habe auch mal sowas studiert, die Wirtschaftspsychologie, da ist es auch sehr viel Thema, solche Formate und so weiter. Mhm. Ja, und ich denke, das kann noch mehr werden und vielen Dank für das Lob, hätte ich jetzt meist gesagt, und vor allem für diesen Hinweis mit der Internetseite, das ist eine gute Idee.
Herr Lengfeld, zu Herrn Niemann.
Ich finde die Initiative wunderbar und wenn man das nachahmen wollen würde, Ich glaube, es ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, auch bei solchen Einladungen, es darf und soll kontrovers zugehen. Also genau. Nicht gekünstelt, sondern hier kann man seine Meinung einbringen. Weil solche Initiativen haben manchmal die Tendenz, dass Menschen kommen, die eh schon so der gleichen Meinung zu etwas sind. Und dann funktioniert das mit dem Gegenwirken gegen die Blasenbildung nicht. Sondern genau, wenn es unterschiedliche kontroverse Positionen gibt, wenn Argumente ausgetauscht werden, wenn es auch Regeln dafür gibt, dass man so, niemand wird beleidigt, ja, jeder wird in seiner Meinung zunächst einmal ernst genommen. Solche Spielregeln, das bringt die Leute untereinander ins Gespräch. Konflikte sind in der Demokratie normal. Übrigens auch Thema Blase. Also wenn wir mal in die Vergangenheit gehen, in die Geschichte, da gab es in der Industriezeit, gab es soziale Klassen. Das waren auch riesige Blasen, muss man sagen. Die Leute haben sich untereinander ausgetauscht, waren in eigenen Vereinen. Und die miteinander in Kontakt zu bringen, war auch sehr schwierig. Also wir haben es eigentlich nicht wirklich mit einem neuen Phänomen zu tun, aber wir brauchen diese dezentralen Lösungsvorschläge, wie Herr Niemann sie macht. Finde ich super.
Herr Niemann, vielen Dank und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Bevor wir zu Matthias Gott in Frankfurt gehen, mehrere Mails zum Thema Bildung. Gerald Scholz aus Großbreitenbach schreibt, die AfD hat in Bezug auf den Zuzug von Menschen nach Deutschland verstanden, dass ein System es nicht aushält, wenn zu schnell zu viel einwirkt. Sie versteht das gleiche Problem nicht, wenn es um die Belastung von der Atmosphäre und der Umwelt insgesamt geht und leugnet es einfach. Es geht, dieses letztere Problem schieben aber auch die vor sich her, also die sich demokratisch nennenden Parteien. Und sie wollen es nicht wirklich lösen, leugnen es de facto also auch. Es geht um die Sicherung unserer Existenz und dafür muss man sehr viele soziale Probleme angehen und ein gemeinsames Verständnis für unsere existenziellen Grundlagen schaffen. Letztlich geht es also um Bildung und dafür hat in unserem Wertesystem kaum jemand mehr Zeit. Herr Scholz, danke für diese Mail und Jan Hinrichsen aus Schleswig-Holstein ist ähnlicher Ansicht. Er schreibt, meines Erachtens haben wir es mit einer zum Teil irrationalen Realitätsverweigerung zu tun, wenn fast unisono Migration zum Hauptthema, zur Mutter aller Probleme erklärt wird. Was kann Deutschland oder die EU tun, außer rigoros alle Grenzen dicht zu machen? Allein Bildung sorgt für mündige Bürger, die in die Lage versetzt werden, ihre Situation zu beurteilen und eher vernünftige Entscheidungen zu treffen. Danke auch dafür und ich glaube, Matthias Gott aus Frankfurt geht es auch um die Bildung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Lübecker, geboren in Lübeck. Flüchtlingskind. Meine Eltern sind 1950 über die grüne Grenze geflohen. Zwei Drittel meiner Verwandtschaft wohnten dann noch in der damaligen DDR, heute in den neuen Bundesländern, größtenteils natürlich in Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt lebe ich in Frankfurt am Main und bin auch bei einer Firma beschäftigt, die sowohl in Thüringen als auch in Hessen unterwegs ist und bin also mittendrin im Leben und auch in dem Thema. Und man muss im Gespräch bleiben, da bin ich ganz der Meinung. Also da irgendwas abzubrechen, halte ich für die letztmögliche oder schlechteste Wahl. Ich versuche immer, die Kontakte da aufrechtzuerhalten und ich versuche dann auch mit Bildung zu reagieren. Da möchte ich auch ganz kurz zum Anlass nehmen von, ich glaube, das war der Herr Lehmann, der sagte, die Grünen seien zur Kriegstreiberpartei geworden. Dem möchte ich mit Bildung entgegensetzen, dass wir eine Genfer Flüchtlingskonvention haben und wir haben die Menschenrechte und wir haben die Neufassung des Völkerrechts, alles nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen. 6 Millionen Juden, die damals emigrieren wollten, unter anderem in die USA, auch in andere europäische Staaten, sind nicht aufgenommen worden. Und das ist auch ein Grund, dass der Holocaust überhaupt stattfinden konnte. Mhm. Das ist der erste Punkt. Deswegen kam es zur Genfer Flüchtlingskonvention. Und der zweite Punkt ist das Völkerrecht, wo man sagt, die Grenzen sind unantastbar und der Aggressor darf unterstützt werden, um eben das aufrechtzuerhalten, dass es möglichst keinen Krieg mehr gibt. Es ist also ein pazifistischer Akt, finde ich, ein angegriffenes Land zu unterstützen, damit der Aggressor nicht damit durchkommt.
Herr Gott, so, ganz kurz zurück.
Das sind die Dinge, die ich auch sage. Und wenn dann mir entgegengesetzt wird, andere Dinge, die man aus dem Internet erfährt, wo es ja auch heißt Lügenpresse. Also wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach Vorbild des BBC, der hervorragend einen hervorragenden Journalismus macht und hervorragend im positiven Sinne auch einer Pressekontrolle unterliegt. Und wenn man dann sagt, das ist alles Lügenpresse, dann kann ich da nicht helfen. Ja. Und dann kann man, dann muss man auch irgendwann, wie der Vorredner sagte, abbrechen und ein anderes Thema finden, wenn man da nicht weiterkommt.
Herr Gurt, Sie haben gesagt, ja, Sie möchten mit Menschen im Gespräch bleiben. Ja. Machen Sie das so wie Herr Niemann, der uns vorhin von seinem Projekt erzählt hat? Also laden Sie ein zu Gesprächen?
Nee, das ist aber ein Vorbild.
Ja. Ja.
Das ist ein Vorbild und das triggert mich auch gerade an, da irgendwie, weil ich mich auch so machtlos fühle und das triggert mich gerade an, was zu tun. Also man möchte ja auch was tun und sich einbringen als politisch aktiver Mensch und interessierter Mensch und das ist eine interessante Geschichte.
Ja, vielleicht finden Sie ja Anregungen auf dieser Plattform Wir sind aktiv bei Tom Leisner.
Sehr gerne, Herr Gurt. Also so wie es Ihnen geht, so geht es gerade sehr, sehr vielen Menschen. Und ich finde das ein tolles Zeichen auch für diese Demokratie, dass die Menschen sich jetzt auch nach diesen Wahlen, aber auch so angetriggert fühlen, jetzt was zu machen und politisch interessiert zu sein. Deswegen kann ich da auch Sie nur unterstützen, aktiv zu werden, aktiv zu sein. Allein schon dieser Anruf ist genau das, so ein Zeichen, dass Sie aktiv sind und dass Sie aktiv sein wollen. Machen Sie gerne weiter so. Ich finde das großartig. Gucken Sie gerne auf unsere Website auch nochmal nach, wenn Sie nochmal Anregungen finden wollen. Wir haben die unterschiedlichsten Geschichten mit unterschiedlichsten Herangehensweisen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal Punkte, die Sie nochmal weiter inspirieren und Ihnen auch ein Vorbild sein kann.
Herr Gurt, vielen Dank für den Anruf aus Frankfurt. Schlussfrage an Herrn Lengfeld. Man kann ja mal dieses Gedankenexperiment wagen, Herr Lengfeld, zu dem Sie auch einladen. Lass doch die AfD mal mitregieren.
Das Gedankenexperiment zielt darauf ab oder basiert auf der Annahme, dass die AfD mit ihren Lösungsvorschlägen für Probleme, die sie erkennt, nicht durchkommen wird. Und meine Vermutung ist, aber wie gesagt, ein Gedankenexperiment, dass sie ihre eigenen Wählerinnen und Wähler massiv enttäuschen wird. Denn das, was die AfD zumindest derzeit am politischen Programm angeboten hat, findet enorme Grenzen in unserer Verfassung, in unseren Institutionen. Und ich habe tatsächlich ein großes Vertrauen in die Stabilität dieser Institutionen.
Schlusswort vom Hörer Rüdiger Arns. Er schreibt, ich denke, wenn man das gleiche Thema mit den gleichen Personen immer wieder diskutiert, verhärten sich die Positionen tendenziell. Es kann hilfreich sein, sich selber zu beobachten, warum man ein Thema vertritt und was man erreichen möchte. Möchte ich überzeugen? Möchte ich Recht behalten? Bin ich bereit, andere Standpunkte zu verstehen und nicht nur zu erklären? Mit diesen Fragen entlassen wir Sie alle ins Wochenende. Ich bedanke mich sehr bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, die uns ihren Weg erzählt haben, wie sie mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Ich bedanke mich sehr bei unseren Gästen Tom Leisner und dem Soziologen Holger Lengfeld. Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.